Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Wir begrüßen Sie wieder recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Radio DARC, dem spannenden Funk- und Technikmagazin des Deutschen Amateurradioclubs. Heute gibt es Ausgabe Nummer 589. Das Datum der Erstveröffentlichung ist Freitag, der 22. Mai 2026. Wir wünschen Ihnen schöne Pfingstfeiertage. Ich bin Colli Farren und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Die Liste der ungelösten Rätsel in der Astronomie ist lang. Hier gibt es noch vieles im Universum zu erkunden. Die meisten Neuentdeckungen gehen heute auf das Konto von radioastronomischen Beobachtungen, also solchen im Funkbereich. Wir stellen Ihnen heute Untersuchungsmethoden für außerirdische Welten vor und berichten von der Entdeckung von Exoplaneten. Sterne? Ferne Planeten? Na dann brauchen wir zur Einstimmung darauf auch erstmal die passende Musik. Unter dem Motto Stars on 45 kommt nun ein tolles Medley der großen Vier aus Schweden von ABBA mit lange nicht mehr gehörten Melodien. Und wenn's jetzt etwas knistert und kratzt, der Titel kommt von einer echten alten Vinylschallplatte. Just a little bit, just a little bit, come on, get ready. Ooh, just a little bit, just a little bit, while I get ready.
back and tried of everything. When a cold last night from Glasgow, all I do is eat and sleep and sing. The ship never showed was the last shore. So imagine I was glad to hear you coming. Suddenly I feel alright. When it's gonna be so different when I'm on the stage tonight.
Aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Deutschland höchstgelegene Relaisfunkstelle zeitweise außer Betrieb. Vollständig quelloffenes Modem für digitale Übertragungen veröffentlicht. FT4-Contest schließt mit knapp 2500 Funkverbindungen und internationales Wochenende der Museumsschiffe. Am Mikrofon Conny Farren. In der nächsten Zeit, das Datum ist noch nicht genau festgelegt, wird es zu einer geplanten mehrwöchigen Betriebsunterbrechung bei Deutschlands höchstgelegener Relaisfunkstelle kommen. Das ist der Umsetzer Delta Bravo 0 Zulu Uniform auf der 2962 Meter hohen Zugspitze in den Bayerischen Alpen. Bedingt durch seine exponierte Lage auf dem höchsten deutschen Berg hat insbesondere der 2 Meter Umsetzer eine beträchtliche Reichweite von bis zu 300 Kilometern und deckt weite Teile Süddeutschlands ab. Insgesamt werden dort mehrere Geräte für die Bänder 2 Meter, 70 Zentimeter, 23 Zentimeter, Amateurfunkfernsehen, APRS und Hamnet betrieben. Aus Brandschutzgründen muss der hölzerne Geräteschrank durch einen Metallschrank ersetzt werden. Da für den Umbau eine Werkstattausrüstung nötig ist und die an einem Tag zur Verfügung stehende Arbeitszeit nicht reichen würde, muss die Anlage abgebaut und von der Zugspitze heruntergebracht werden. Diese Gelegenheit wird auch zur Generalüberholung und Anpassung an die aktuelle EMV-Situation genutzt. Vorerst noch in Betrieb bleibt das 70 cm Relais, auf dem vorübergehend dann ersatzweise der Deutschland-Rundspruch ausgesendet wird. Das teilt der verantwortliche DARC-Distrikt Oberbayern mit. Rizomatica Communications, eine gemeinnützige Organisation in den USA, stellt mit Mercury ein neues quelloffenes Protokoll für digitale HF-Übertragung vor. Es arbeitet als ODFM mit Peer-to-Peer APQ-Verbindungen auf TCP-Schnittstellen. Das Protokoll wurde für zuverlässige Datenübertragung über Kurzwelle entwickelt und ermöglicht beispielsweise den Store-and-Forward-Dienst von E-Mails. Mercury ist das neueste Element der Hermes Software Suite, die seit 2017 von der Organisation entwickelt wird. Das Projekt wird großzügig von der Stiftung Amateur Radio Digital Communications finanziell unterstützt. In ersten Tests hat sich Mercury im Vergleich zu kommerziellen Systemen bewährt und liegt unter optimalen Signal-Rauschbedingungen nahezu gleich auf. Mercury ist in der Programmiersprache C geschrieben und unter einer GPL 3.0 Lizenz veröffentlicht. Damit ist es für jedermann öffentlich zugänglich und kostenlos nutzbar. Vorkompilierte Binärdateien sind für Windows- und Debian-Betriebssysteme verfügbar. Mercury eignet sich für die Verwendung mit den meisten Kurzwellenfunkgeräten und ist vollständig für den Amateurfunk konform. Erste Stimmen zeigen sich bereits positiv. Dazu die ARDC-Geschäftsführerin Rosi Schächter, Kilo Juliet 7 Romeo Yankee Victor. Rizomatica hat nicht nur ein vollständig quelloffenes Software-Modem entwickelt, sondern dies auch getan, um Gemeinschaften zu stärken, die eine eigene Kommunikationsinfrastruktur benötigen. Wir sind stolz darauf, Rizomatica bei dieser Arbeit unterstützt zu haben und freuen uns sehr, dass es nun der Amateurfunk-Community und anderen weltweit zur Verfügung steht, die Hochfrequenz für kritische Kommunikation nutzen. Auch andere Softwareautoren und Amateurfunkorganisationen sehen die Bereitstellung des neuen digitalen Modem-Protokolls von Rizomatica einen Meilenstein bei der Nutzung von freien, quelloffenen Lösungen zur digitalen Signalübertragung. Mercury ist auf GitHub zum Download verfügbar. Demo-Videos finden sich auf YouTube. Interessierte Besucher der Funkfachmesse Ham Radio können sich Ende Juni persönlich mit den Entwicklern treffen und sich am gemeinschaftlichen Stand der DARC-Referate informieren. Der DARC FT4 Contest 2026 ist beendet. Zahlreiche Funkamateure waren am 12. Mai in dieser digitalen Betriebsart aktiv. Bereits am Tag nach dem Wettbewerb sind beim DARC-Contest-Referat 50 Logs aus 11 Ländern eingegangen. Sie dokumentieren insgesamt 2466 Funkverbindungen. Die Betriebsart FT4 wurde vom amerikanischen Physik-Nobelpreisträger Joe Taylor, Kilo 1 Juliet Tango, entwickelt und ist Bestandteil der WSJT-Software-Suite. Diese ermöglicht digitale Signalübertragungen auch mit sehr schwachen Signalen oder geringen Sendeleistungen. Bei FT4 dauert ein Durchgang nur 7,5 Sekunden. Eine gesamte Funkverbindung kann somit in weniger als 20 Sekunden abgewickelt werden. Daher eignet sie sich sehr gut für Funkwettbewerbe. Weitere Infos auf der Webseite des DARC-Contest-Referats. Am Wochenende vom 6. bis 7. Juni 2026 findet das internationale Wochenende der Museumsschiffe statt. Hierbei geht es darum, auf Museumsschiffen aller Art Funkstationen aufzubauen und zu betreiben. In Deutschland ist zu diesem Zweck eine Aktivierung aus dem Technikmuseum in Sinsheim geplant. Dort ist das U-Boot U-17 ausgestellt. Mitglieder des VDU, der Marinefunkerrunde und des Deutschen Amateurradioclubs organisieren hierfür Funk- und Besichtigungstage. Am Freitag, dem 5. Juni, trifft das Aufbauteam ein und beginnt mit dem Aufbau der Antennen und weiteren Vorbereitungsarbeiten. Am 6. Juni erfolgen der Restaufbau und erste Testläufe mit dem Rufzeichen Delta Lima 0 Victor Delta Uniform von 9 bis 18 Uhr Lokalzeit. Anschließend trifft man sich zum Kameradschaftsabend. Am Sonntag ist von 9 bis 17 Uhr Lokalzeit Funkbetrieb aus dem Technikmuseum geplant. Als Betriebsarten sind SSB, Morse, FM sowie Betrieb auf dem geostationären Satelliten QO100 vorgesehen. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Nun, der Funk war jahrzehntelang für die Schiffe dieser Welt unverzichtbar und vor Aufkommen der Satellitentechnik die einzige Möglichkeit, mit dem Festland zu kommunizieren. Auch verdanken viele Menschen den Schiffsfunkern ihr Leben. Wir erinnern nur an den Untergang der Titanic, wo eine Funkstation Hilfe herbeirufen konnte. Musikalisch verarbeitet wurde der Schiffsfunk von dem irischen Sänger und Songwriter Chris de Burgh. Ship to Shore heißt ein Titel aus den 80er Jahren, wo es genau darum geht. Und achten Sie mal drauf, darin kommen auch Morsezeichen vor. Ship to shore, do you read me anymore? This line is bad and fading. Ship to shore, answer my call. Send me a signal, a beacon to bring me home. I have been to see the world, tasted life at every turn, but all the time your face came back to haunt me.
Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Die Liste der ungelösten Rätsel in der Astronomie ist lang. Von den Atmosphären ferner Planeten bis hin zum Innern von schwarzen Löchern gibt es noch vieles im Universum zu erkunden. Die meisten Neuentdeckungen gehen heute auf das Konto von radioastronomischen Beobachtungen, also solchen im Funkbereich. Es sei an den bekannten Astrophysiker und Funkamateur Joe Taylor, Rufzeichen Kilo 1 Juliet Tango, erinnert, der mit Messungen über Pulsare sogar den Nobelpreis für Physik bekam. Er ist auch Autor der weltbekannten WSJT-Amateurfunksoftware zur digitalen Signalübertragung. Ein besonders spannendes Kapitel sind Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, sogenannte Exoplaneten. Sie regen unsere Fantasie an, denn es gibt hier die Fragen aller Fragen. Gibt es dort vielleicht außerirdisches Leben, gar intelligente Wesen wie uns Menschen? Mittlerweile haben Astronomen schon mehr als 5000 dieser fernen Welten entdeckt, doch wurden noch nie Hinweise auf Leben dort gefunden. Mit welchen Methoden sich Exoplaneten aufspüren und untersuchen lassen und was wir schon über diese Welten herausgefunden haben, darüber sprechen wir jetzt mit Katja Poppenhäger vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Ein Beitrag von Denise Müller-Duhm und Jens Kube.
Kein Mensch hat je einen Fuß auf einen der 7 anderen Planeten in unserem Sonnensystem gesetzt. Trotzdem können wir uns dank Teleskopen und Raumsonden ein recht genaues Bild von Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun machen. Anders verhält es sich mit Planeten, die um andere Sterne kreisen. Solche extrasolaren Planeten oder Exoplaneten aufzuspüren und zu erforschen, ist für Astronomen eine große Herausforderung. Denn von den fernen Planetensystemen erreicht meist nur wenig Licht die Erde. Ein direkter Nachweis von Exoplaneten ist daher die Ausnahme. Stattdessen greifen Astronomen auf indirekte Verfahren zurück.
Die ursprüngliche Methode, mit der sehr viele Exoplaneten, ich sag mal in den 90ern, frühen 2000ern gefunden wurde, ist die sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode. Und das funktioniert so, dass wenn man sich vorstellt, man hat einen Stern und einen Planeten, der da drum kreist, ist es eigentlich gar nicht so, dass der Planet um den Stern kreist und der Stern steht still, sondern eigentlich kreisen der Stern und der Planet um den gemeinsamen Schwerpunkt. Das heißt, der Stern macht so eine kleine Reflexbewegung, während der Planet eben seinen großen Kreis zieht.
Sagt Katja Poppenhäger, Professorin für Sternphysik und Exoplaneten an der Universität Potsdam und dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam. Durch die Bewegung des Zentralsterns verändert sich die Wellenlänge des Lichts, das wir von ihm empfangen. Der Grund dafür ist der Doppler-Effekt. Er tritt auf, wenn sich der Abstand zwischen dem Sender und dem Empfänger von Schall- oder Lichtwellen ändert. Bewegt sich der Sender auf den Empfänger zu, wird die Welle gestaucht. Die Zahl der Schwingungen pro Sekunde, also die Frequenz, nimmt zu. Bewegen sich die beiden voneinander weg, wird die Welle gestreckt und die Frequenz nimmt ab. Ein bekanntes Beispiel für dieses Phänomen ist das Martinshorn. Fährt ein Krankenwagen auf uns zu, klingt die Sirene höher. Wenn er von uns wegfährt, tiefer.
Und so ist das bei dem Licht auch. Also wenn der Stern auf uns zukommt, dann wird das Licht ein bisschen blauer. Wenn der Stern von uns weggeht, dann wird das Licht ein bisschen röter. Und das kann man ganz gut messen.
Dazu zerlegt man das Licht mit Hilfe optischer Bauelemente wie Prismen oder Gitter in seine einzelnen Wellenlängen und wertet die so erhaltenen Spektren aus. Solche Analysen, durchgeführt über einen längeren Zeitraum, zeigen, ob sich das Licht eines Sterns regelmäßig in den blauen bzw. roten Spektralbereich verschiebt. Auf diese Weise gelang 1995 der erste Nachweis eines jupitergroßen Exoplaneten um einen rund 50 Lichtjahre von uns entfernten, sonnenähnlichen Stern. Die Radialgeschwindigkeitsmethode verrät aber nicht nur, ob ein Planet um einen Stern kreist. Auch die Umlaufzeit und die Masse des Begleiters lassen sich damit bestimmen. Ein anderes indirektes Verfahren zum Nachweis von Exoplaneten ist die Transitmethode.
Man hat also seinen Stern und wenn einfach glücklicherweise von der geometrischen Orientierung her der Planet genau vor dem Stern langzieht in unserer Sichtlinie, dann verdeckt er ja währenddessen einen kleinen Teil von der Sternoberfläche. Und das bedeutet, in dem Moment sieht dann der Stern ein kleines bisschen dunkler für uns aus.
Anhand dieser Schwankungen in der Helligkeit des Sterns lässt sich sowohl auf die Umlaufzeit als auch auf die Größe des Planeten schließen. Die allermeisten der heute bekannten Exoplaneten haben Astronomen auf diese Weise gefunden. Vor allem mit dem inzwischen abgeschalteten Kepler-Teleskop.
Kepler war ein Weltraumteleskop, das an eine bestimmte Stelle am Himmel gestarrt hat für 4 Jahre und nach diesen kleinen Helligkeitsabnahmen von Sternen gesucht hat, nach diesen Transits. Und da hat man also unglaublich viele Exoplaneten gefunden.
Kombiniert man die Transitmethode mit der Radialgeschwindigkeitsmethode, lassen sich über einen Exoplaneten schon einige Dinge in Erfahrung bringen. Denn das eine Verfahren verrät etwas über die Masse, das andere etwas über die Größe des Planeten. Daraus lässt sich seine mittlere Dichte berechnen. Und diese gibt erste Hinweise auf die Zusammensetzung des Himmelskörpers.
Gerade wenn das dann so ein bisschen kleinere Planeten sind, die keine dicke Gashülle haben oder so, sondern vielleicht so ein bisschen erdähnlicher sind, dann kann man durch diese mittlere Dichte schon mal sehen, ist das vielleicht eher Silikate, ist das eher so ein Eisenplanet? Also da kriegt man schon einiges raus.
Insgesamt haben Astronomen mittlerweile mehr als 5000 Exoplaneten in unserer Galaxis entdeckt. In einem Umkreis von wenigen Lichtjahren bis hin zu einigen 10.000 Lichtjahren um die Erde. Manche davon ähneln den Planeten in unserem Sonnensystem, andere wiederum verblüffen mit Eigenschaften, die man von unserem kosmischen Zuhause nicht kennt.
Es gibt unterschiedlichste Sorten, es gibt heiße Jupiter zum Beispiel, haben wir in unserem Sonnensystem nicht. Es gibt Supererden, die sind grob erdähnlich, das heißt man hat wirklich einen Gesteinskern und dann eine etwas dünne Atmosphäre drumherum. Es gibt aber auch tatsächlich kühle Jupiter, es gibt Merkur-ähnliche Planeten, also wir haben da einen ganzen Zoo.
Trotz dieser Vielfalt gehen Astronomen davon aus, dass alle Exoplanetensysteme eine ähnliche Entstehungsgeschichte haben. Wenn Planeten keine Gashülle mehr haben, kommt auch ein aktiver Zentralstern als Ursache in Frage. Durch turbulente Prozesse auf seiner Oberfläche werden elektrisch geladene Teilchen ins All katapultiert. Diese Partikel wehen als Sternwind durch das Planetensystem und können die Atmosphäre eines Planeten im Lauf der Zeit abtragen. Schutz bietet ein Magnetfeld, das weit ins Weltall hinausreicht und die einprasselnden Teilchen ablenkt.
Dann kann nämlich der Sternwind nicht direkt auf die Atmosphäre draufblasen, sondern bläst im Prinzip um den Planeten drumherum, so wie das auch bei unserer Erde der Fall ist.
Die Gashülle um unseren Planeten besteht heute überwiegend aus Stickstoff und Sauerstoff. Wasserstoff und Helium kommen noch in Spuren vor. Die genaue Zusammensetzung der Luft lässt sich beispielsweise mit Hilfe des Sonnenlichts herausfinden, das durch die Atmosphäre hindurchtritt. Denn die Atome und Moleküle in der Luft schlucken einen Teil des Lichts, wobei jede Substanz nur ganz bestimmte und für sie charakteristische Wellenlängen aus dem Spektrum absorbiert. Aus der Analyse des Lichtspektrums lässt sich daher auf die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre schließen. Solche spektrometrischen Verfahren lassen sich auch auf Exoplaneten anwenden.
Da macht man das also so, wenn der Planet mit seiner Atmosphäre vor dem Stern langzieht, dass ich im Prinzip das Licht des Sterns kurz vor dem Transit aufnehme mit einem Spektrographen. Und wenn dann der Planet davor geht, können wir im Prinzip sehen, bei welchen Wellenlängen, bei welchen Farben die Helligkeit des Sterns jetzt besonders stark abnimmt. Und je nachdem, wo das im Spektrum vom Stern passiert, gibt uns das Hinweise darauf, welche Atome oder Moleküle es eigentlich gibt in der Atmosphäre von dem Planeten.
Mit dieser Methode haben Astronomen beispielsweise Wasser und verschiedene Kohlenstoffverbindungen um die fernen Welten nachgewiesen. Und in manchen Gashüllen ließen sich sogar Eisen- und Titanatome ausfindig machen. Woraus die Atmosphäre eines Exoplaneten besteht, kann wichtige Indizien liefern für die Frage, ob es dort Leben gibt.
Also was wir denken, wonach wir am ehesten suchen sollten, sind bestimmte Ungleichgewichte, chemische Ungleichgewichte von verschiedenen Verbindungen. Zum Beispiel von Kohlenstoffverbindungen im Vergleich zu Sauerstoff. Ja, CO2, O2, solche Geschichten kann man sich angucken. Methanverbindungen. Aber es gibt jetzt nicht das eine Molekül, das wir gut vermessen könnten, wo wir sagen würden, Mensch, das ist auf jeden Fall Nachweis für Leben.
Als Grundvoraussetzung für eine biologische Aktivität nehmen Astronomen an, dass der Planet innerhalb der sogenannten habitablen Zone liegen muss. In diesem Bereich um den Stern kann flüssiges Wasser auf der Oberfläche existieren. Aber auch die Eigenschaften des Zentralsterns und des Planeten selbst spielen natürlich eine entscheidende Rolle bei einer möglichen Bewohnbarkeit der Systeme. Dank neuer leistungsfähiger Teleskope auf der Erde und im Weltall gelingen immer tiefere und detailreichere Einblicke in die fernen Welten und ihre Atmosphären. In Chile entsteht derzeit beispielsweise das Extremely Large Telescope der Europäischen Sternwarte, das dann größte optische Teleskop der Welt.
Was ich besonders spannend finde, ist der hochauflösende Spektrograph ANDES. Da kann man versuchen, nach Sauerstoff in anderen Atmosphären von Exoplaneten zu schauen. Das wird spannend und es wird sehr herausfordernd.
Denn an einer Sache kommt kein erdgebundenes Teleskop vorbei. An der Erdatmosphäre. Die vom fernen Planetensystem empfangenen Lichtteilchen oder Photonen durchqueren also nicht nur die Gashülle des extrasolaren Planeten, sondern auch immer die der Erde. Welche Spuren im Lichtspektrum zu welcher Atmosphäre gehören, ist teils schwer zu beantworten. Das trifft vor allem auf Sauerstoff zu. Dabei gilt gerade dieses Gas als ein möglicher Indikator für Leben auf einem Planeten. Teleskope im Weltraum lassen die störende Erdatmosphäre einfach hinter sich. Besonders große Erwartungen haben Astronomen an das James-Webb-Weltraumteleskop, das im Dezember 2021 ins All startete.
James Webb kann das infrarote Licht sehr viel besser vermessen, als wir das bisher konnten. Und es hat einen unglaublich großen Spiegel für ein Weltraumteleskop. Wir kriegen sehr viele Photonen rein und wir können jetzt die Spektren von Exoplaneten wirklich gut vermessen. Da kann man prima Kohlenstoffverbindungen, Kohlenmonoxid zum Beispiel sehen, Kohlendioxid kann man versuchen zu messen, Wasser kann man sehen in gasförmiger Form. Und das ist alles mit einer Datenqualität, die also ganz superb ist im Vergleich zu dem, was wir vorher getan haben.
Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend. So ließ sich mit Hilfe des James-Webb-Teleskops erstmals Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre eines Exoplaneten nachweisen. Aber auch andere Phänomene, die wir bereits aus unserem Sonnensystem kennen, stehen auf der Liste der Forscher.
Ich würde mich unglaublich freuen, wenn man eventuell sowas wie Jahreszeiten mal nachweisen kann. Ist auch eine ganz spannende Sache. Es gibt diverse Leute auf der Welt, die versuchen, Monde von Exoplaneten nachzuweisen. Das wäre halt richtig wichtig für die Existenz von Jahreszeiten. Sonst würde sich ja der Spin des Planeten eben aufrichten und nicht so leicht schief sein, wie das bei uns mit der Erde und dem Erde-Mond-System der Fall ist. Und dann gäbe es eben keine Jahreszeiten. Also das ist eine spannende Sache.
Es werden also nicht nur immer mehr Exoplaneten entdeckt, sondern auch immer mehr Details über diese Welten bekannt. Bis sich Leben außerhalb unseres Sonnensystems nachweisen lässt, ist es nach Auffassung von Katja Poppenhäger nur noch eine Frage der Zeit.
Ich persönlich denke, dass wir wahrscheinlich noch ein belastbares Indiz für Leben auf einem anderen Planeten finden, bevor ich mal in Rente gehe.
D-A-R-C to fly.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Liebe DXer und Funkamateure, Spektrometer sind Messgeräte, welche die Strahlungsintensität in einem bestimmten Frequenzbereich bestimmen können. Sie sind eigentlich vom Licht her bekannt, aber dieselbe Methode kann auch in anderen Wellenlängenbereichen bis hin zum Hochfrequenzspektrum Anwendung finden. Jedes Element und auch jedes Molekül hat eine charakteristische Spektrallinie, die bei der Anregung mit Energie auftritt und mit dessen Hilfe man eben jene Elemente nachweisen kann. Das erwähnte Heliumhydrid hat seinen chemisch-technischen Fingerabdruck bei einer Frequenz von 2,01 Terahertz und so gelang auch der Nachweis seiner Existenz. Was steckt aber hinter diesen Absorptionen? Was ist das dahinterstehende Prinzip? Wir alle sehen tagtäglich, wie das Licht der Sonne die Erdatmosphäre durchdringt und unsere Erde erleuchtet. Klar, eine Binsenweisheit. Aber das trifft nicht für alle Frequenzbereiche gleichermaßen zu. Beginnen wir mal mit der Langwelle. Langwellige Hochfrequenz, sagen wir mal alles unter einem Megahertz, wird nahezu vollständig von der Ionosphäre der Erde reflektiert. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass auch aus dem Weltraum stammende Langwellenstrahlung nicht bis zur Erdoberfläche durchdringt. Sie wird einfach nach außen abgelenkt. Bei der Kurzwelle sieht das etwas anders aus. Je nach Zustand der Sonne, Jahreszeit und Tageszeit endet die Reflexionsfähigkeit der Kurzwelle in den Frequenzbereichen zwischen 3 MHz und 50 MHz. Alles, was darüber liegt, wird nicht mehr reflektiert und kommt durch. Je höher die Frequenz, desto besser die Durchlässigkeit. Bei zunehmender Frequenz endet diese Durchlässigkeit aber. So circa ab 10 GHz wird mehr und mehr Hochfrequenz von der Atmosphäre verschluckt und bei Wellenlängen um 1 mm, das entspricht rund 300 GHz, ist Schluss mit lustig. Sprich, da wird alles weitgehend absorbiert. Höhere Frequenzen kann man auf der Erde nicht mehr sinnvoll einsetzen. Die erzielbaren Reichweiten werden deutlich geringer sein als beim sichtbaren Licht. Gehen wir noch höher, landen wir im Infrarotbereich. Dieser Spektralbereich ist weitgehend undurchlässig für die Atmosphäre. Die auftretende Infrarotstrahlung der Sonne wird nahezu vollständig absorbiert und in Wärme umgewandelt. Wenn wir die Frequenz noch weiter erhöhen, kommen wir in den Bereich des sichtbaren Lichts. Die Wellenlängen liegen hier um die 500 Nanometer. Die Frequenz ist bei rund 600 Terahertz. Dieses Fenster ist für die Atmosphäre wieder durchlässig, wenn auch nicht vollständig. Ein Teil wird absorbiert, das bewirkt die blaue Farbe des Himmels. Der Rest kommt als Sonnenlicht bis zu uns durch. Wäre das nicht so, wäre der Himmel schwarz. Oberhalb des sichtbaren Lichts, also ab 800 Terahertz aufwärts, ist es vorbei mit der Durchlässigkeit. Das UV-Spektrum wird weitgehend absorbiert, harte UV-Strahlung sogar noch vollständig. Noch höhere Bereiche wie die Röntgen- und Gammastrahlungen kommen ebenfalls nicht mehr durch die Erdatmosphäre durch und werden absorbiert. Gott sei Dank, muss man sagen. Ohne diese Eigenschaft wäre kein Leben auf unserem Planeten möglich. Harte UV-Strahlung oder gar Röntgenstrahlung wirkt krebserregend und mutagen auf Organismen, höhere Tiere und Pflanzen könnten nicht überleben. Und es gäbe diese Sendung nicht. Wenn Sie wissen wollen, wie genau diese sogenannten Frequenzfenster entstehen und welche Bedeutung sie für die Funktechnik haben, bleiben Sie dran. Mehr in Kürze. Best Music Station.
She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady.
Sie hören Radio DARC mit der wöchentlichen Technikecke. Wir haben gerade gehört, dass die Erdatmosphäre sogenannte Frequenzfenster hat. Bestimmte Spektralbereiche werden durchgelassen, sind transparent, andere werden nicht durchgelassen, dort wird absorbiert. Woran liegt nun diese Eigenschaft? Unsere Erdatmosphäre ist ein Gasgemisch. Sie enthält Stickstoff, Sauerstoff, Kohlendioxid, Ozon und dazu einige Edelgase. Dazu kommen Stäube und feine Partikel und nicht zu vergessen auch Wasserdampf. Jeder dieser Bestandteile hat eine sogenannte Molekülresonanz. Auftreffende elektromagnetische Strahlung bringen die Moleküle zum Schwingen und damit wird diese Resonanzfrequenz absorbiert und in Wärme verwandelt. Das kann man sich genauso vorstellen wie bei einem Grip-Dip-Meter zum Ausmessen von Schwingkreisen. Wenn die Frequenz des Oszillators mit der des zu messenden Schwingkreises übereinstimmt, entzieht diese Energie und der Strom des Oszillators geht zurück. Dieser sogenannte Dip ist äußerst scharf und erlaubt eine recht genaue Frequenzbestimmung. Genau dasselbe passiert nun in den diversen Molekülen in der Erdatmosphäre. Jede hat seine spezifische Resonanzfrequenz im Bereich einiger Dutzend Gigahertz und entzieht der anregenden Quelle Energie. Das Ozon der stratosphärischen Ozonschicht beispielsweise wird von kurzwelliger UV-Strahlung des Wellenlängenbereichs bei 300 Nanometer angeregt, sodass diese energiereiche UV-Strahlung nicht zur Erdoberfläche durchdringen kann. Diejenigen Funkamateure, die sich mit Mikrowellentechnik beschäftigen, kennen diverse Frequenzbereiche, die stark absorbiert werden. Da ist beispielsweise ein Bereich um 22 GHz, dort ist die Resonanzfrequenz von Wassermolekülen. Genau gesagt bei 22,23508 GHz. Die Konsequenz ist, dass Frequenzen im sogenannten K-Band, also von 18 bis 27 GHz, in regenreichen Gebieten kaum für den Funkverkehr benutzt werden können. Mit betroffen ist auch das 24 GHz Amateurfunkband. Je trockener es ist, desto geringer die Dämpfung und desto höher die erzielbaren Reichweiten. Weitverkehrsversuche werden daher immer bei kaltem, trockenem Winterwetter durchgeführt, bei feucht-schwülem Sommerwetter oder gar bei Regen, da hat man auf diesem Band kaum eine Chance. Bei ca. 60 GHz kommt die nächste Absorption. Dort ist der Sauerstoff verantwortlich. Die Sauerstoffkerbe ist sehr ausgeprägt, da ja unsere Atemluft rund 20% dieses Gases enthält. Funktechnisch ist der Sauerstoff ein absoluter Killer. Bei 60 GHz geht kaum etwas. In der Praxis ist das aber kaum mehr von Bedeutung. Schaut man sich einmal den Frequenznutzungsplan der Bundesnetzagentur an, findet man zwar eine Verplanung bis hinauf zu 3000 GHz. Viele dieser Anwendungen sind aber nur noch für den absoluten Nahbereich von wenigen Metern Distanz vorgesehen, wie Abstandsmessungen oder für den sogenannten Intersatellitenverkehr im Weltraum. Klar, dort gibt es weder Luft noch andere Gase und demzufolge auch keine Absorption der Funkwellen. Für Radarfallen einer irgendwann mal kommenden Mondverkehrspolizei könnte man also durchaus bis weit in den Terahertzbereich vordringen. Aber im Moment sind mir schon die irdischen Radarfallen bei 20 bis 30 GHz ein gewisser Graus. Da kann ich auf hochfrequente Mondradare gut verzichten. Ich hoffe, das war wieder mal ein spannender Einblick in die Feinheiten der Technik. Bis zum nächsten Mal. Eva Maria, Delta Golf 9, Mike Fox Golf.
No more speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. Line of cars drove down real slow. Whoa. Radar love.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Das Pfingstwochenende steht an und viele unserer Hörerinnen und Hörer nutzen die Zeit auch für einen Urlaub. Auch Radio DARC wird von so manchem Urlauber gern fern der Heimat gehört. So unter anderem in der Türkei, in Griechenland oder auch in Zypern, wie wir aus vielen Empfangsberichten wissen. Aber auch so manches Funkgerät findet seinen Weg in das Urlaubsgepäck, damit man am Zielort Holiday-Style das Wellenreiten ausprobieren kann. Die passende Einschätzung des Funkwetters dafür gibt es jetzt wieder von unserem Spezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Ja, und dafür braucht es nicht sehr viel, sofern man es nicht gerade darauf anlegt, überall mit brüllend lautem Signal gehört zu werden. Ein kleiner 5 oder 10 Watt Transceiver, wie er als Fertiggerät oder Bausatz angeboten wird, und eine Vertikalantenne, etwa mittels einer langen Teleskopantenne oder eines Teleskopmasts mit etwas Draht, reichen aus und passen auch noch gut ins Fluggepäck. Und dann kann man vielleicht sogar ein spezielles QTH in die Luft bringen, zum Beispiel in einem der bekannten Programme POTA, IOTA oder SOTA, in denen es um Parks, Inseln und Berggipfel geht. Und jedes von diesen Programmen hat eine treue Community, die ständig auf der Suche nach solchen Funkkontakten ist. Wer noch nicht überzeugt ist, kann sich ja mal das Equipment von einem befreundeten OM ausleihen. Viele haben zu Hause einen stets gepackten Funkkoffer oder Rucksack, damit es bei nächster Gelegenheit losgehen kann. So, genug Werbung gemacht für den Portabelfunk. Die Ausbreitungsbedingungen müssen aber auch mitspielen. Da fiel letzte Woche die erhoffte Belebung der Sonnenaktivität aus. Die auf der Sonnenrückseite noch eminent aktive Region 4439 erwies sich leider als lahme Ente, als sie dann auf der Vorderseite sichtbar wurde. Daher lief es nur bis 17 Meter einigermaßen zuverlässig, 15 Meter so lala, und darüber gab es, wenn überhaupt, fast nur Signale aus südlichen Richtungen. Die höchsten Muff-Werte lagen häufig nur wenig über 20 Megahertz. Der eher unangenehme Teil der Vorhersage traf dafür ein. Ein koronales Loch zu Beginn des letzten Wochenendes sorgte für einen ordentlichen Magnetsturm, der die Grenzfrequenz so weit drückte, dass sogar das 20-Meter-Band in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die restliche Woche blieb es dann recht ruhig mit einem kleinen Ausrutscher am Dienstag. Nun aber tut sich was. Dümpelte der solare Flux bis zur Wochenmitte bei 105 Einheiten herum, zog er ab Mittwoch an. Die auslösende Region machte sich dann aber recht bald davon Richtung Sonnenrückseite. Dort befinden sich aber zwei aktive Regionen, die auf den Karten der Helioseismologen massive Echos erzeugen. Dank der von ESA und NASA ins All gebrachten Raumsonde Solar Orbiter, die sich derzeit auf der anderen Seite der Sonne befindet, haben wir sogar Bilder dieser Region. Die erste wird am Sonntag sichtbar werden. Sie hat vor einigen Tagen massiv geflärt, baut aber nun offenbar ab. Trotzdem erhofft man sich von ihr etwas Belebung, ebenso wie von der drei Tage später auftauchenden zweiten Region. Der solare Flux wird zwischen 110 und 140 Einheiten erwartet. An diesem Wochenende stehen wir unter dem eher moderaten Einfluss eines koronalen Lochs. Danach wird das Erdmagnetfeld wieder seine vorwiegend ruhige Tendenz von der Vorwoche fortsetzen. Die MUF wird zwischen 20 und 25 MHz liegen, das 15-Meter-Band daher wieder zuverlässig eröffnen. Vier Wochen vor der Sommersonnenwende ist das 20-Meter-Band jeden Tag für 18 Stunden offen. Nachts bleibt 30 Meter weiter nutzbar. Sporadik E ist inzwischen aus den Startlöchern gekommen. Von 10 und 6 Meter kommen jetzt täglich entsprechende Meldungen. Und nächstes Wochenende findet mit dem CQ-WPX-Contest in CW einer der ganz großen Funkwettbewerbe statt, bei dem oft seltene Gebiete aktiviert werden. Good day, X.
das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radio-Clubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.